Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Welt, öffne deine Augen, rufen die etwa 100 Ukrainer vor dem Den Haager Friedenspalast. In ihren Händen halten sie Fotos von schwer verletzten Kindern und Karikaturen, die Putin als Hitler darstellen. Auf dem größten Transparent der Kundgebung steht: Stoppt Putin. Der Krieg müsse sofort aufhören, fordern die Demonstranten. Und das höchste Gericht der Vereinten Nationen sieht das genauso. Die russische Föderation muss umgehend die militärische Operation einstellen, die sie am 24. Februar 2022 auf dem Territorium der Ukraine begonnen hat.
Herzlich willkommen zum Völkerrechtspodcast, unser Podcast zu Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik und ich werde euch heute gemeinsam mit Philipp durch die Folge führen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir wollen heute über das Thema Öffentlichkeit und Völkerrecht sprechen. Da fragen wir uns erstmal, wie hängt das zusammen, Öffentlichkeit und Völkerrecht? Also es soll zum Beispiel um die Bedeutung von Medien, deren Bedeutung für die Kraft des Völkerrechts gehen, aber auch darum, wie völkerrechtliche Institutionen sich Öffentlichkeit schaffen und auf diese angewiesen sind. Also man könnte sagen, die Öffentlichkeit des Völkerrechts und andererseits, wenn es mehr um Medien geht, das Völkerrecht in der Öffentlichkeit. Und zu letzterem gab es ja auch aktuell die Debatte rund um das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zu der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine und wie Deutschland dadurch Kriegspartei wird, was ja in den Medien ein bisschen verkürzt auch aufgenommen wurde.
Ja, genau so ist es. Ich finde, dieses Gutachten ist ein sehr schönes Beispiel dafür, welche Schwierigkeiten es auch geben kann, wenn eine Wissenschaft in die Öffentlichkeit tritt. Also ich glaube, die Virologie hatte das in den letzten 2 Jahren ganz hart damit zu kämpfen. Jetzt ist es vielleicht gerade die Völkerrechtswissenschaft, weil wenn man sich das Gutachten anschaut, dann ist schon das Gutachten eigentlich mehr oder weniger eine Zusammenstellung von Blogposts, die Völkerrechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den vergangenen 2-3 Monaten geschrieben haben. Also das heißt, das Gutachten ist schon eine Vereinfachung und aus diesem Gutachten werden dann wirklich nur einzelne Aussagen in den Medien transportiert und diese Differenzierung, die in dem Gutachten schon noch vorkommt, die ist dort dann gar nicht mehr vorhanden. Und letztendlich ist es natürlich eine Aufgabe der Medien, komplexe Sachverhalte aufzubereiten, auch zu vereinfachen. Die Frage ist aber natürlich, wie viel geht davon verloren, was auch wichtig ist. Und genau darüber, also über dieses Wechselspiel zwischen Öffentlichkeit und Völkerrecht, hast du mit Alexandra Kämmerer gesprochen. Und vorher wird jetzt aber Isabel noch über etwas sprechen, was wir ganz zu Beginn gehört haben, nämlich Öffentlichkeit durch Klagen vor dem Internationalen Gerichtshof, also strategische Prozessführung. Und so wie Isabel das immer macht, wird es anschaulich, es gibt ein kleines Do-it-yourself, was man braucht, um vor dem Internationalen Gerichtshof klagen zu können.
Juckt es euch angesichts des ganzen Unrechts in der Welt nicht auch manchmal gelegentlich in den Fingern, dem Völkerrecht öffentlichkeitswirksam Geltung zu verschaffen? Möglicherweise können wir euch zumindest sagen, was ihr dafür tun müsstet. Wir haben schon verschiedentlich im Podcast festgestellt, dass das Völkerrecht sicherlich zu den Rechtsgebieten gehört, die besonders um ihre Einhaltung kämpfen müssen. Hierbei spielen internationale Gerichte eine entscheidende Rolle. Nicht unbedingt oder nicht unbedingt nur, weil ihre Urteile immer so viel Durchsetzungskraft hätten, sondern jedenfalls auch, weil ein Verfahren etwa vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine ganz besondere öffentliche Wirkung entfaltet und Öffentlichkeit schaffen kann. Dass es internationale Gerichte überhaupt gibt in dieser Form, ist daher durchaus eine bedeutende historische Entwicklung. Der IGH beispielsweise, wie wir ihn heute kennen, ist bekanntlich aus dem permanenten Internationalen Gerichtshof des Völkerbundes hervorgegangen. Dieser war damals unter anderem deshalb durchaus bereits eine revolutionäre Entwicklung, weil er eben zum ersten Mal permanent war und durch seinen institutionellen Bestand über die Jahre hinweg besser mit Regierungen und Institutionen kommunizieren konnte. Er konnte auch über eben mehrere Fälle hinweg bestimmte Rechtsprechungslinien langsam entwickeln, die Probleme differenzierter lösten und Rechtsklarheit schufen. Und sein Verfahren und seine Entscheidungen waren eigentlich erstmals wirklich öffentlich größtenteils, was die auch informelle Reichweite seiner entwickelten Grundsätze und auch beispielsweise die Möglichkeit, sie in der Völkerrechtswissenschaft zu nutzen, noch verstärkte. Bereits vor Ende des Zweiten Weltkriegs, der natürlich die Arbeit des permanenten Gerichtshofs erstmal mehr oder minder beendete, sprachen sich deshalb verschiedene Mächte dafür aus, dass es eine Fortsetzung des Internationalen Gerichtshofs geben müsste nach dem Krieg. Dieser wurde in den nach Kriegsende auch ziemlich rasch folgenden Verhandlungen schnell klar, sollte aber keine ganz direkte Fortsetzung des permanenten Gerichtshofs sein, sondern institutionell natürlich in die neu geschaffenen Vereinten Nationen eingegliedert sein, denn er sollte auch die neue Weltordnung widerspiegeln, die nicht mehr nur, so zumindest die Idee, von der europäischen Vorherrschaft geprägt sein sollte. Dennoch war der IGH, muss man sagen, zunächst von großer persönlicher und institutioneller Kontinuität geprägt. Also, was würdet ihr brauchen jetzt zum Beispiel, wenn ihr zum IGH gehen wollen würdet mit einer Sache, die euch unter den Nägeln brennt? Erstmal Geld, viel Geld, denn Anwältinnen, die gut genug sind, um vor dem internationalen Gerichtshof zu bestehen, sind meistens nicht ganz günstig. Ach ja, und ihr würdet einen Staat brauchen, der bereit ist, das Verfahren für euch einzuleiten. Wir haben bereits letzten Monat ja darüber gesprochen, unter welchen Bedingungen der IGH für einen Fall zuständig werden kann. Das geht ja unter anderem eben auch natürlich durch eine Advisory Opinion für einen UN-Body beispielsweise, aber ansonsten ist in der Regel meistens ein Staat irgendwie erforderlich, der das anstrengen kann. Das ist insbesondere dann eine wichtige und auch schwierige Frage, wenn der Fall auch mit dem Ziel zum IGH gebracht wird, Öffentlichkeit zu erzeugen. Unter anderem zum Beispiel auch ein Ziel in dem, was wir letzten Mal bereits angesprochen haben, dem Ukraine-Fall, oder auch in Fällen sogenannter strategischer Prozessführung, die beispielsweise Menschenrechtsverletzungen anspricht und wo möglicherweise erstmal ein Staat gefunden werden muss, der bereit ist, dort aufzutreten, für diese Menschen in der Regel ja eines anderen Staates. Als Beispiel Hilfe kann auch der aktuell anhängige Fall von The Gambia gegen Myanmar gelten, in dem es um die anhaltenden gravierenden Menschenrechtsverletzungen von Myanmar an den muslimischen Rohingya geht. Was hat The Gambia damit zu tun? Eigentlich erstmal gar nichts persönlich. Gambia ist aber Teil der Organization of Islamic Cooperation, das sind 57 Staaten, die in diesem Fall eben gemeinsam führende VölkerrechtlerInnen bezahlen und finanzieren, um diese schwerwiegenden Völkerrechtsverstöße in Myanmar mithilfe der Genozidkonvention wiederum endlich zumindest öffentlichkeitswirksam für völkerrechtswidrig erklären zu lassen. Dafür wurde eben dann Gambia ausgewählt, um diesen Fall sozusagen formell einzureichen. Also, Geld und ein Staat. Das sollte doch zu machen sein. Viel Erfolg.
Nachdem Isabel uns jetzt gerade erklärt hat, wie man durch ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof Öffentlichkeit erzeugen kann, wird Philipp jetzt gleich mit Alexandra Kämmerer darüber sprechen, in welchem Verhältnis, in welchem Wechselspiel Öffentlichkeit und Völkerrecht stehen. Wie die Öffentlichkeit zum einen, zum Beispiel wenn man an das internationale Strafrecht Ende der 90er Jahre denkt, das Völkerrecht gestärkt hat, wie aber das Völkerrecht selbst gleichzeitig auch immer mehr in die Öffentlichkeit hineinwirkt, gerade in den Debatten der letzten Monate, der letzten ja, zwei Jahrzehnte, aber auch seit dem 11. September 2001 und wie das Völkerrecht so zu einer Art Coffee-Table-Thema geworden ist, über das man eben dann doch ständig und vor allen Dingen auch jede und jeder spricht.
Ich freue mich sehr, heute Alexandra Kämmerer bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist wissenschaftliche Referentin und Koordinatorin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, dessen Berliner Büro sie leitet. Außerdem ist sie auch Beirat im Völkerrechtsblog bei uns und daneben vor allem auch journalistisch tätig. Viele Hörerinnen dürften sie insbesondere aus dem Feuilleton der FAZ bekannt sein. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir uns heute austauschen können über den Bezug des Völkerrechts zur Öffentlichkeit und der Öffentlichkeit zum Völkerrecht, den du ja auch ein Stück weit mitgestaltest. Zu Beginn würde ich deshalb gerne mit dir über genau diese Tätigkeit auch sprechen. Begreifst du dich insofern als eine Art Mittlerin zwischen der Völkerrechtswissenschaft und der Öffentlichkeit oder würdest du das anders fassen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier im Podcast des Völkerrechtsblogs heute zu Gast zu sein und über ein Thema zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Das wurde ja eben schon ein bisschen deutlich in dieser Vorstellung auch. Verstehe ich mich als Mittlerin zwischen Völkerrecht und Öffentlichkeit? Das würde ich bejahen, vor allem in meiner institutionellen Rolle auch für das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht leite ich ja das Berliner Büro und dieses Berliner Büro ist eigentlich eine Art Labor, wo wir versuchen, als Grundlagenforschung im Bereich des Völkerrechts, des Europarechts und der Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht präsent zu sein im Kontakt und im Austausch mit verschiedenen Partnern und verschiedenen Bereichen der Öffentlichkeit. Das können Fachöffentlichkeiten sein, können aber eben auch ganz weite Öffentlichkeiten sein, die auch den sogenannten interessierten Bürger, die Bürgerinnen oder auch Studierende einschließen. Auf der anderen Seite würde ich aber, das möchte ich noch ergänzen, würde ich mich doch auch als eine Beobachterin der Völkerrechtswissenschaft verstehen. Das wäre dann eher so meine journalistische Rolle, also jemand, der immer auch so von außen auf diese Disziplin und auf ihre Praxis schaut und versucht, das auch in der reflexiven Position zu beurteilen und zu beobachten und auch zu vermitteln an Akteure, die eben nicht von innen auf dieses Feld schauen.
Du hattest einen Artikel zuletzt geschrieben in der FAZ zu der Ukraine, zu Bucha vor allem, und darin auch gesprochen von der Interdependenz von Recht, Politik, Öffentlichkeit, Medien. Wie kommt das in diesem Konflikt zum Tragen oder vielleicht wie verändert sich das aktuell auch gerade? Was passiert hier gerade, wo wir ja ganz besondere Aufmerksamkeit auch für das Völkerrecht haben?
Ja, zunächst muss man sagen, dass das Völkerrecht eigentlich in seiner Genese oder jedenfalls, wenn wir das betrachten als modernes Völkerrecht, dessen Geschichte im 19. Jahrhundert beginnt, dass es immer ein Feld war, das sehr stark mit öffentlichem Diskurs verbunden war. Wenn wir denken an die Debatten des 19. Jahrhunderts, an die Civilizing Mission, dann auch die Frage der Abschaffung des Sklavenhandels zum Beispiel, dann an das 20. Jahrhundert, die verschiedenen Friedensbewegungen, die eigentlich auch nichts anderes waren als sehr breit aufgestellte NGO-Bewegungen, dann das, was wir in der Zwischenkriegszeit sehen und natürlich auch nach 1945 die Entwicklung des Systems der Vereinten Nationen und des Menschenrechtssystems, wie wir das kennen. Das ist ja immer sehr stark verbunden auch mit der Mobilisierung breiterer Öffentlichkeiten, mit den jeweiligen medialen Formen der Zeit und in den jeweiligen medialen Formen der Zeit. Und wir sehen in den 90er Jahren, als wir eben nach dem Ende des Kalten Krieges sehr stark wieder ein Aufleben haben der internationalen Institutionen, des Multilateralismus, auch der Systeme des Menschenrechtsschutzes und nicht zuletzt des internationalen Strafrechts, auf das wir gleich dann etwas näher noch zu sprechen kommen werden, sehen wir eben, dass dieser Öffentlichkeitsbezug wieder eine ganz große Bedeutung hat, dass Völkerrecht auch so ein Coffee-Table-Thema wird. Das sehen wir dann auch wieder nach 9/11, wo das ganz stark so ist. Und im Grunde könnte man sagen, dass wir heute auch wieder in der ähnlichen Weise eine Konjunktur des sehr breit aufgestellten Völkerrechtsdiskurses haben, wie diejenigen, die schon dabei waren, das auch nach dem 11. September und im Zusammenhang des Irakkrieges erlebt haben, dass eben Völkerrecht tatsächlich ein Thema ist, das man in Medien, in Feuilletons, in Talkshows diskutiert. Und wir können auch sagen, dass diese öffentliche Bedeutung, dieser öffentliche Appeal des Völkerrechts natürlich auch von institutionellen Playern genutzt wurde, immer schon in den historischen Momenten, die ich beschrieben habe, aber sehr stark eben auch zum Beispiel von den Institutionen und von den Akteuren, die die Entwicklung des internationalen Strafrechts in der Mitte der 90er Jahre vorangetrieben haben. Und wir sehen das eben auch verstärkt im Moment bei transnationalen Gerichten, zum Beispiel im Bereich der Menschenrechtsgerichtsbarkeit. Silvia Steininger hat das unlängst beschrieben in einem auch empirischen Beitrag, in dem sie das untersucht für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und das interamerikanische System. Also da kann man sehen, dass eben die Institutionen selber auch versuchen, das öffentliche Interesse in ihrem Sinne fruchtbar zu machen für die Stärkung von Loyalitäten, für informatorische Tätigkeiten, aber letztlich auch, um Loyalität zu diesen Institutionen und Systemen herzustellen und um auch ihre eigene Legitimität zu festigen.
Würdest du sagen, dass das Rechtsgebiet vielleicht mehr als andere Rechtsgebiete auch von der Öffentlichkeit lebt, also dass die Kraft des Rechtsgebiets angewiesen ist, stärker auf eine Öffentlichkeit, die sie wahrnimmt, als vielleicht das Mietrecht oder das EBV?
Naja, das Völkerrecht ist natürlich ähnlich wie zum Beispiel auch das Europarecht in seinen Anfängen und in mancher Hinsicht noch heute das, was Antoine Vaucher einmal ein Weak Field genannt hat, also ein relativ schwaches Feld, das eben auf bestimmte Kräfte angewiesen ist, die nicht schon institutionell oder durch die normative Struktur im nationalen Rahmen vorgegeben sind. Das heißt, man muss eben versuchen, die normative Kraft dieses Gebiets auch dadurch zu stärken, dass man eben diese diskursive Energie instrumentalisiert und sie nutzt zur Stärkung der Legitimation und letztlich dann auch der Loyalitäten, also der Durchsetzbarkeit. Und das ist ja etwas, was wir sehr stark auch, also gerade wenn man an das internationale Strafrecht denkt, was wir da eben sehr stark erleben konnten, dass tatsächlich ein völkerrechtlicher Diskurs dann auch stark dazu beigetragen hat, eben tatsächlich auch die Durchsetzbarkeit international strafrechtlicher Normen zu ermöglichen.
Vielleicht direkt zum Strafrecht, wenn ich deinen Beitrag in der FAZ richtig verstehe, kommt es dann eben auch entscheidend auf die Begrifflichkeit an. Du erwähnst die Unterscheidung zwischen Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die ja vor allem auch Philip Sands aufgearbeitet hat in seinem Buch East-West Street. Wie ist das aktuell? Wie werden diese Begrifflichkeiten genutzt, um vielleicht Legitimität herzustellen für das Feld, aber auch für eine Seite?
Ja, in dem Text, den du angesprochen hast, habe ich versucht, so ein bisschen zu beschreiben, die beginnende Diskussion um die Kriegsverbrechen im Ukraine-Konflikt, um die russischen Kriegsverbrechen im Ukraine-Konflikt und ein bisschen darzustellen, wie sich das eben auch zu diesen begrifflichen Debatten im internationalen Strafrecht und im Völkerrecht generell verhält. Hier ist eben das Argument, dass die Akteure, die wir hier sehen, sich sehr wohl bewusst sind, wie man diese Interdependenzen zwischen Recht, Öffentlichkeit und politischen Interventionsmöglichkeiten bespielt und dass man eben sehr deutlich sehen kann, dass da auf allen Seiten Akteure beteiligt sind, die auf sehr hohem Niveau sich in den letzten beiden Jahrzehnten auch an den akademischen Debatten beteiligt haben und die zur Kenntnis genommen haben, was sich da ereignet hat. Und man kann eben hier sehen, dass auch von der ukrainischen Seite, das ist das Argument, das ich mache, schon sehr stark darauf fokussiert wurde, deutlich zu machen, dass hier Elemente eines Genozids verwirklicht sind, während sich von anderer Seite auch eine gewisse Zurückhaltung erkennen ließ, diese begriffliche Kategorie zu bespielen, also zum Beispiel von Seiten eben der deutschen Akteure, aber auch von Seiten der Vertreter der Europäischen Union. Und das hängt natürlich sehr stark zusammen, dass der Genozidbegriff, also wenn man an Genozid in der Begriffsprägung, die Raphael Lemkin entwickelt hat, während des Zweiten Weltkriegs, wo Genozid eben auch herausgearbeitet wurde als Crime of Crimes, also als wirklich das ultimative Verbrechen sozusagen, das dann aber natürlich auch in gewisser Weise einen politischen Handlungsdruck auslöst, also einen Druck, interventionistisch aktiv zu werden, um diesen Völkermord zu beenden, dann sieht man, dass es eben in rechtspolitischer Hinsicht hier nochmal eine andere Schlagkraft gibt, als zum Beispiel im Blick auf die Kategorie des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, das eigentlich ja gar nicht hierarchisch jetzt in irgendeiner Weise sich verhält zum Genozid. Es ist nicht so, dass der Genozid tatsächlich jetzt irgendwie normativ oder auf einer graduellen Ebene als ein schwereres Verbrechen einzuordnen sei als die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber der Genozid hat eben als Verbrechenskategorie auch im öffentlichen Diskurs nochmal eine ganz andere Kanalisierungswirkung als die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und meine Argumentation oder meine Beobachtung war, dass die politischen Akteure auf allen Seiten sich sehr wohl bewusst sind dieser auch öffentlichen Wirksamkeit und der Dynamiken, die sich damit verbinden im öffentlichen Diskurs.
Du hast auch mal eine Rezension geschrieben zu Ronen Steinkes Politics of International Criminal Law, auch in der FAZ, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe das Buch selber gar nicht gelesen, frage mich aber, ob das, was du gerade beschreibst in Bezug auf diesen Konflikt, schon eingeordnet werden kann als Politics of International Law, oder ist es doch dafür noch ein bisschen zu früh?
Ja, ich glaube schon, dass sich das, was wir erleben können, auch einordnen lässt in diese Kategorie der Politics of International Criminal Law oder der Politics of International Law. Völkerrecht hat natürlich immer auch eine politische Komponente. Man könnte sagen, in der zugespitzten Form mit Martti Koskenniemi und auch mit den Vertretern der Critical Legal Studies, dass Völkerrecht eigentlich immer Politik ist und eigentlich nur Politik ist. Da kann man drüber streiten, ob das komplett deckungsgleich ist. Aber natürlich haben wir im Bereich des Völkerstrafrechts immer eine politische Komponente. Und jedes rechtliche Handeln ist hier eben zugleich auch eine Form des politischen Agierens. Das Buch von Ronen Steinke, das angesprochen wurde, The Politics of International Criminal Law, ist eine ganz wunderbare Monographie, die das deutsche Verhältnis zum internationalen Strafrecht beleuchtet, vor dem Hintergrund des sehr starken Engagements der Bundesrepublik in der Phase der Entstehung der Konzeptionalisierung des Internationalen Strafgerichtshofs, also der Römischen Konferenz von 1998, auf der das Rome Statute beschlossen wurde, und dann auch des nachfolgenden Prozesses bis zur Arbeitsaufnahme des ICC in 2002. Und die Beobachtung, die Stein gemacht ist, dass es doch recht überraschend ist, dass wir hier auf einmal Deutschland als einen wesentlichen Treiber dieses Prozesses der Institutionalisierung des internationalen Strafrechts erleben, in der Mitte der 90er Jahre, während in der frühen Bundesrepublik die Rezeption der Nürnberger Prozesse, sagen wir mal, recht verhalten, wenn nicht gar abwehrend und agonal verlief. Und diese kritische Haltung zu der Nürnberger Tradition des internationalen Strafrechts hat sich eigentlich durchgehalten bis in die ausgehenden 80er Jahre, bis zum Ende des Kalten Krieges. Und dann kam es eben zu dieser Veränderung, in der sich Deutschland plötzlich sehr stark als auch eine Art Norm-Entrepreneur verstanden hat, also als eine Gesellschaft, als eine Nation, die sich auch sehr stark selbst definiert, nicht nur über ihre Völkerrechtstreue und ihren Einsatz für das Völkerrecht, wie wir das ja in den vorausgehenden Jahrzehnten auch erlebt haben, sondern eben auch sehr stark als ein Treiber solcher Institutionalisierungs- und Durchsetzungsprozesse. Und das hat Steinke in so einer Mikrostudie sehr schön beschrieben, und ich finde, das ist auch sehr hilfreich, auch jetzt nochmal da reinzuschauen, um eben die aktuellen Debatten auch zu verstehen und aufzuschlüsseln.
Genau. Ich habe vor einigen Wochen mit Katja Keul gesprochen aus dem Auswärtigen Amt, auch für den Völkerrechtspodcast, die eben auch ganz eindeutig betont hat, wie sehr Deutschland doch dahinter stünde, jetzt auch Aggression Russlands dem ISTGH vorzulegen, beziehungsweise da Anstrengungen des ISTGH oder des Prosecutors unterstützt. Vielleicht bleiben wir beim ISTGH, was nach meinem Empfinden der Gerichtshof ist, der stärker als alle anderen internationalen Gerichtshöfe bedacht ist auf seine Öffentlichkeit durch sehr extensive Outreach-Programme in die betroffenen Regionen. Er bietet Livestreams an auf seiner Website. Er ist da auch weiter als viele andere Gerichte. Da sprechen wir dann also über Öffentlichkeit des Völkerrechts bzw. völkerrechtlicher Institutionen stärker als den Blick der Öffentlichkeit auf völkerrechtliche Institutionen. Woher kommt deiner Meinung nach da das Bedürfnis des ISTGH, eine Öffentlichkeit anzusprechen bzw. sich auch seine Öffentlichkeit zu schaffen?
Ja, das kommt natürlich sehr stark aus dem Legitimationsbedürfnis des Internationalen Strafgerichtshofs, der ja immer noch ein Gericht ist, dem sich die Staaten, die den Großteil der Weltbevölkerung repräsentieren, nicht unterworfen haben, dessen Jurisdiktion sie sich nicht unterworfen haben. Es ist insofern immer noch eine umstrittene oder eine fragile, auch immer prekäre Institution, die für ihr Fortbestehen und auch für die Rechtsbefolgung, die sich anschließen soll an ihre Entscheidungen, angewiesen ist auf eine starke Loyalität. Der Begriff ist schon gefallen. Und deswegen eben auch sehr stark die direkte Kommunikation mit den Rechtsunterworfenen anstrebt. Zum anderen kommt dazu, und das liegt auch in der Entwicklung des internationalen Strafgerichts, des internationalen Strafrechts, Entschuldigung, und der Straftribunale in den 90ern begründet, wenn wir zum Beispiel an das Jugoslawien-Tribunal denken, das, soweit ich das sehe, das erste Gericht war, das auch mit Webcasts oder mit Livestreams gearbeitet hat, zunächst zeitversetzt, dann aber auch in Echtzeit. Und das eben wirklich auch als innovatives Element entwickelt hat, mit der Motivation, eben auch die Gesellschaften in den Tatortregionen zu erreichen. Also nicht irgendwie ein Gericht zu sein, was weit ab in Den Haag sitzt und eigentlich gar keine direkte Verbindung oder Anbindung hat an die Gesellschaften auf dem Balkan, die betroffen sind von den Verbrechen, die da verhandelt werden. Und insofern hat man dann nach Möglichkeiten gesucht, um eine direkte Verbindung herzustellen. Aber letztlich ist diese Öffentlichkeit oder die Bedeutung von Öffentlichkeit auch schon etwas, was auf die Nürnberger Tradition zurückgeht. Also wir sehen in Nürnberg ja schon auch in der Architektur des Gerichtssaals, wenn du schon mal warst oder wenn Sie schon mal in Gerichtssaal 600 waren in Nürnberg, da sieht man heute nicht mehr viel von der originalen Gerichtsarchitektur, die da eingerichtet war, sondern das ist heute wieder so auf den Stand gebracht, den der Gerichtssaal historisch zuvor hatte. Aber für das Nürnberger Verfahren wurde dieser Gerichtssaal ja von letztlich von Filmarchitekten umgerüstet und auch von einem Landschaftsarchitekten, Dan Kiley, über den mein Kollege Max Sommersch vor 2 Jahren eine sehr interessante kleine Studie veröffentlicht hat. Max Sommersch hat die Skizzen aufgefunden, die Kiley gefertigt hat für diesen Gerichtssaal. Und daraus geht ganz klar hervor, dass die Öffentlichkeit im Gerichtssaal sozusagen die wesentliche Fluchtachse ist. Also nicht etwa die Richterbank, sondern tatsächlich ist es so, dass der Zuschauerraum und die dort auch versammelte journalistische Öffentlichkeit, damals haben wir ja wirklich die Top-Journalisten aus der ganzen Welt in Nürnberg versammelt gehabt, die dann sozusagen als Beobachter zugleich auch die zentrale legitimatorische Rolle im Rahmen dieser Architektur abbilden. Das ist also etwas, was wir schon in Nürnberg sehen und was sich dann letztlich auch in den Gerichtsarchitekturen, die wir bei den Tribunalen in Den Haag und in Arusha, aber dann auch beim Internationalen Strafgerichtshof sehen können, abbildet. Dass also dieses Element der Übertragung, dass eben der Gerichtsraum fast eine Art Fernsehstudio ist, aus dem dann gesendet wird und wo eben auch die Öffentlichkeit, die partizipiert über Kameras, eine zentrale Rolle hat. Da finden wir eben ganz, ganz wesentlich auch wieder diese Legitimationsachse abgebildet.
Ja. Cornelia Wissmann hat versucht, das medientheoretisch anzugehen, dieses Phänomen, gerade Nürnberg, recht detailliert beschrieben. Und in ihrem Buch Medien der Rechtsprechung, was sie herausgegeben haben, posthum, sie spricht darin von einer Unterscheidung von Gericht und Tribunal. Das Gericht verbindet sie mit einer oder assoziiert sie mit einer performativen Dimension stärker und das Tribunal stärker mit einer agonalen Dimension und auch einer technischen Dimension, also mit deutlich verstärktem Einsatz von Technik verbunden. Ist es ein Problem, diese Tribunalität des Strafrechts oder der Strafgerichte, die vielleicht dadurch erzeugt wird, dass Technik eingesetzt wird, dass Livestreams eingesetzt werden, also dass wir nicht in einem geschlossenen Raum ein Gerichtsverfahren mit einer, wie man sagen könnte, eben performativen Dimension haben, sondern das Ganze versucht wird, nach außen zu strahlen und Legitimität zu erzeugen und damit vielleicht eine agonale Komponente erhält, die es so gar nicht haben sollte.
Ja, das ist sicher eine Herausforderung, die sehr genauer Beobachtung und auch Reflexion und letztlich auch Kritik bedarf, was Cornelia Fiesmann hier beschreibt oder auch beobachten, analysiert hat, ist sozusagen die Transformation des Gerichtsraums oder der Kammer, wie sie das nennt, wie wir das im zerbrochenen Krug von Kleist zum Beispiel sehen, der Gerichtsraum eben als komplett geschlossene Kammer, die gar kein Außen hat, in der dann eben die am Verfahren Beteiligten sozusagen auch nochmal die Tat nacherleben. Und bei Cornelia Fiesmann spielt hier stark auch die rechtshistorische Rezeption von französischen Autoren, wie zum Beispiel dem Rechtshistoriker Pierre Legendre, eine Rolle, für den diese Form des gerichtlichen Verfahrens so eine Art Reenactment ist. Also diese Idee des Rejoué spielt da eine große Rolle, dass man fast auf eine psychoanalytische Weise nochmal durchgeführt wird durch diese Tat und dass dann durch diese Art von Reenactment auch eine dauerhafte Versöhnungsleistung erreicht wird. Und sie sagt eben, dass durch die Öffnung des Gerichtssaals, in dem eben Öffentlichkeit sich nicht nur dadurch herstellt, dass Zuschauer in den Gerichtssaal hineinkommen und dann eben auch dazu gezwungen sind, sich voll zu konzentrieren auf diese Ereignisse, dass durch die Medialisierung eben auch dieses Element des Nacherlebens und des gemeinsamen Durchlebens der Tatsituation wegfällt und dass man dadurch in eine sehr viel stärker agonale Situation kommt, in der dann eben auch es letztlich nur um Parteinahme geht und man auch so eine partielle Aufmerksamkeit hat. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, die ganz klar gegeben ist, wenn ich ein völkerstrafrechtliches Verfahren oder auch irgendein anderes Verfahren nur im Livestream verfolge oder vielleicht auch nur über irgendwelche Twitter-Snippets. Das sind ja Konstellationen, deren Gefahren uns doch sehr geläufig sind und die wir heute auch nicht nur in gerichtlichen Kontexten erleben, sondern natürlich auch in anderen, in Bezug auf andere Formen politischen Entscheidens oder Verhandelns. Wir sehen das auch in der Diplomatie, dass wir da ja auf einmal auch eine Durchlässigkeit von Verhandlungsprozessen haben, dass eben aus Verhandlungen dann direkt getwittert wird von Beteiligten. Und dass eben da auch diese Dynamiken des Verhandelns, die auch viel damit zu tun haben, dass man dann irgendwie auch in einem geschlossenen und letztlich auch geschützten vertraulichen Raum Kompromisse schließen kann und es eine sehr eigene Dynamik des Moments gibt, dass diese Räume eben auch aufgebrochen werden durch die Medialität, in der wir leben. Also von daher glaube ich, dass auch die Beobachtungen, die Cornelia Fiesmann gemacht hat, und die wir finden in den Medien der Rechtsprechung, besonders auch in dem letzten Teil des Buches über die internationale Strafgerichtsbarkeit, dass die eigentlich in den 10 Jahren seit Erscheinen des Buches an Aktualität noch sehr stark gewonnen haben.
Wahrscheinlich ganz besonders in den letzten 2 Jahren, wenn man sich vor Augen führt, auch wie da neu verhandelt wird, in eigentlich jeglicher Situation über Technik medialisiert. Ich finde es ganz interessant, einfach aus der Perspektive, dass ja eigentlich die Technik einer Erweiterung der Öffentlichkeit dient, aber doch dann die Öffentlichkeit vielleicht auf andere Weise spalten kann. Und aus meiner Warte ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir eben darüber sprechen, ob wir jetzt Online-Gerichtsverhandlungen wollen. Der EuGH fängt ja jetzt auch an, die Prozesse zu livestreamen. Also wie es da weitergeht. Finde ich spannend und vielen Dank für Ihre Ausführungen dazu. Wir sind leider auch schon...
Vielleicht noch ein Wort dazu, wenn ich das noch schnell anhängen darf. Also ich sehe das auch mit großer Faszination, diese Öffnung, auch gerade jetzt durch den EuGH oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ja auch nochmal da stark nachgelegt, was die Transparenz von Verfahren angeht.
Ja, da werden die Verfahren im Nachhinein hochgeladen, ne?
Die werden hochgeladen. Aber wir sehen eben auch parallel dazu eine gewisse Tendenz von Gerichten und das findet sich auch sehr, sehr plastisch beschrieben in dem Beitrag von Silvia Steininger, den ich eingangs erwähnt hatte. Wir sehen schon eine Tendenz, dass Gerichte eben ihre Öffentlichkeitsarbeit auch professionalisieren, ähnlich wie auch wissenschaftliche Institutionen, aber das ist nochmal ein anderes Feld. Also wir sehen sehr stark auch im Bereich der internationalen Gerichte, aber auch zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht hat ja auch zu seinem 70. Geburtstag nachgelegt und einen Instagram-Account gemacht und irgendwie verschiedene Imagefilme, die auch sehr interessant sind. Also wir sehen, dass da auch sehr stark Selbstkommunikation gemacht wird, die sich dann oft auch nochmal mit einem ja fast pädagogischen Impuls verbinden. Und da, glaube ich, gibt es auch eine gewisse Gratwanderung, würde ich sagen, die da stattfindet, die man doch auch als Beobachter, als wissenschaftlicher Beobachter, Beobachterin, aber eben auch als journalistischer Beobachter im Blick behalten sollte, wo es manchmal nicht so ganz klar ist, ob da eben das Gericht sozusagen zugleich seine eigene PR macht, die auch irgendwie eine ja Loyalität oder ein Vertrauen herstellen sollen in die Institution und wo das tatsächlich nur eine Art von Transparenz oder Herstellung von Transparenz ist, die es erlaubt, an dem, was im Gericht geschieht, teilzuhaben und teilzunehmen. Und ich denke, das wird etwas sein, was uns in der Zukunft noch viel stärker beschäftigen wird, auch natürlich im Blick auf die Backlash-Phänomene, die wir auf verschiedenen Ebenen im Moment sehen können und wo jeder überzogene Aktivismus in diesem Bereich auch, denke ich, die Gefahr in sich birgt, dass auch das nach hinten losgehen kann, wenn eben der Eindruck entsteht, dass diese Institutionen auch im Blick auf ihre eigene Informationsvermittlung letztlich nicht die Form von Unabhängigkeit verkörpern, die sie eigentlich institutionell gewährleisten sollten.
Ja, man könnte da auch sprechen über die mystische Autorität, die vielleicht auch einem Gericht ja anhaften könnte oder sollte, inwieweit die vielleicht auch verloren geht, wenn jetzt auf Instagram alles live gestreamt wird, alles kommentiert wird und erklärt wird. Aber das würde jetzt sicherlich den zeitlichen Rahmen sprengen.
Ja, vielleicht dazu eine ganz, ganz kurze Anmerkung noch, aber dann höre ich auf. Zu der mystischen Autorität. Ich fand sehr interessant das Bildmaterial, das das Bundesverfassungsgericht zum 70. Geburtstag produziert hat im Herbst, im Spätsommer letzten Jahres. Es gibt also zwei Imagefilme, ich denke, die sind immer noch abrufbar, die sich das Gericht selbst geschenkt hat. Und was an diesen Filmen wirklich bemerkenswert ist, dass wir da Richter in Nahaufnahme haben. Also dass es so eine große Eingangsszene gibt mit einer Kamerafahrt, wo also die Richter auch Corona-konform auf Distanz im Eingangsbereich des Gerichts stehen und die Kamera wirklich ganz nah auf jeden Richter, auf jede Richterin zufährt. Und in diesem Film haben wir dann auch werden die Richter und Richterinnen auch begleitet in die Beratungsräume, in ihre Büros, in ihre Arbeit. Und wir haben eine Form von Nähe, die für die Darstellung, auch für die Selbstdarstellung des Bundesverfassungsgerichts in dieser Form tatsächlich revolutionär gewesen ist. Also das ist gerade für ein Gericht, wo, glaube ich, diese Idee auch dieses Arkanums sehr, sehr wichtig ist, auch in Bezug auf die eigene Legitimationsbildung als ein relativ junges Gericht in den 50er Jahren. Da sehen wir eben auf einmal eine völlig andere Bildsprache und offensichtlich auch das Anliegen, dass man da so eine Nahbarkeit und irgendwie auch eine starke Individualisierung der Richterpersönlichkeiten herstellt. Was es dann zu bedeuten hat, dass dieser Instagram-Account jetzt schon wieder eingestellt wurde im Januar, das will ich jetzt nicht, da will ich jetzt nicht mehr drüber spekulieren. Aber das sind jedenfalls, glaube ich, Momente, die ja, wo es sich auch wirklich lohnt, da nochmal so einen kulturwissenschaftlich geschärften tiefen Blick anzulegen.
Ja, da stimme ich zu. Nun sind wir auch wirklich am Ende der Zeit. Trotzdem vielen Dank für das sehr anregende Gespräch. Und ja, wir bleiben gespannt.
Ja, ganz herzlichen Dank. Es hat mich gefreut und alles Gute weiterhin für den Völkerrechtsblog, der ja auch ein spannendes Beispiel ist für völkerrechtliche und völkerrechtswissenschaftliche Arbeit mit und in Öffentlichkeit.
Philipp, vielen Dank für das sehr interessante Interview, fand ich. Vielleicht können wir, bevor wir uns jetzt über das Interview und seine Inhalte unterhalten, kurz über einzelne Begrifflichkeiten sprechen. Sowohl du wie auch Alexander Kämmerer, ihr habt öfter über performativ und agonal gesprochen. Was heißt das eigentlich? Was meint ihr damit?
Genau, das ist eine gute Frage. Im Zusammenhang von Gerichtsverfahren bezieht sich das auf Cornelia Fissmanns Begrifflichkeiten aus Medien der Rechtsprechung, was auch angesprochen wurde, die Monographie. Agonalität bedeutet nach dem Wortsinn einfach, dass dem Gerichtsverfahren auch ein Wettkampfelement zugrunde liegt, ein Wettstreitelement, dass da Parteien in einem Wettstreit stehen. Und performativ bezieht sich darauf, dass in einem Gerichtsverfahren sich auch etwas verändert. Also, dass ein Gerichtsverfahren transformatorisch wirkt, dass da etwas vom Recht von der tatsächlichen Welt in die Sprache des Rechts übertragen wird. Solche Dinge. Und sie verknüpft das dann eben auch mit der Idee von Tribunal und Gericht, wo beim Gericht eben die performative Dimension, also diese transformatorische Dimension im Vordergrund stehen wird und beim sogenannten Tribunal stärker dieses Wettkampfelement betont wird. Und anhand dessen bewertet sie die Medien, die eben in Gerichtsverfahren zum Einsatz kommen. Das ist so der Gedanke dahinter. Das Ganze ist deutlich komplexer. Gerade die performative Dimension von Gerichtsverfahren wird ganz vielfach erforscht. Das geht dann nach Austin und Butler und so weiter. Das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, aber das sind so die Begrifflichkeiten, die da eine Rolle spielen.
Okay, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Ich finde noch einen inhaltlichen Aspekt auch ganz spannend, weil Sie ja am Ende auch uns als Völkerrechtsblog und uns als Völkerrechtspodcast anspricht. Und das stimmt natürlich auch. Wir sind ja auch ein besonderes Medium. Die Völkerrechtswissenschaft zieht sich nicht mehr in irgendwelche Fachjournals zurück, die dann hinter Paywalls stecken, sondern wir versuchen, Informationen für alle erstmal zugänglich zu machen und dann ja auch insbesondere hier im Podcast sie so aufzubereiten, dass eben nicht nur Leute, die das Völkerrecht 5 Jahre studiert haben, alles verstehen können, worüber wir sprechen. Also wir interagieren ja in ganz besonderem Maße mit der Öffentlichkeit und wollen auch völkerrechtliche Inhalte in die Öffentlichkeit hineinbringen.
Genau, und das speist sich ja auch so ein bisschen aus dem Gedanken, dass wir daran glauben, dass das dem Völkerrecht auch helfen kann oder seine Kraft verstärken kann, vielleicht gerade in solchen Zeiten wie jetzt. Und wir haben ja gerade schon am Anfang darüber gesprochen, was es mit diesem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages auf sich hatte und dass der sich auch aus ganz vielen Blogbeiträgen zusammenspeist und da wollen wir natürlich auch eine Rolle spielen. Gleichzeitig eröffnet der Podcast die Möglichkeit, das auch mit einem anderen Medium zu tun und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie sich das weiterentwickeln wird.
Ja, das bin ich auch. Für heute war es das auf jeden Fall erst einmal. Wir würden uns wie immer sehr über Bewertungen in der jeweiligen Podcast-App freuen, die ihr benutzt. Das hilft uns dabei, den Podcast sichtbarer zu machen, noch mehr Öffentlichkeit zu erzeugen. Und wir freuen uns vor allen Dingen auch immer über Feedback, Anregungen und Kommentare. Gerne auf Social Media oder per Mail an podcast@völkerrechtsblog.org. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Dischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.